Armena Watch, der Talk.
Einen schönen Tag, meine Damen und Herren. Mein Gast ist die Journalistin und Autorin Shelly Kupferberg, geboren in Tel Aviv und aufgewachsen in Berlin, wo sie auch studiert hat. Frau Kupferberg hat einen dokumentarischen Roman über ihren Urgroßonkel geschrieben. Das Buch heißt Isidor, ein jüdisches Leben, und es beginnt so. Mein Urgroßonkel war ein Dandy. Sein Name war Isidor oder Innozenz oder Ignaz. Eigentlich aber hieß er Israel, doch dieser Name war zu verräterisch. Diese ersten Sätze sagen etwas über den Mann, über die Zeit und über den Ort. Und sie sagen auch, da hat einer sein Leben in die Hand genommen. Wie hat es begonnen?
Das Leben hat begonnen im ganz ärmlichen Städtel in Ostgalizien, heute Ukraine, Lukutny, ein ganz kleines Städtel bei Tlumatsch, Tlumatsch bei Kolomea, Kolomea bei Lemberg, das sagt vielleicht einigen Menschen was, heute Lviv. Aus traurigen Zusammenhängen kennen wir diesen Namen natürlich heute umso mehr. Es hat also begonnen in der Ultraorthodoxie 1886 für diesen Onkel Isidor in der absoluten Armut. Und Sie haben es vollkommen richtig interpretiert, da ist offenbar was geschehen in diesem Leben und zwar rasant. Er hat einen Wahnsinnsaufstieg hingelegt. Zu einer Zeit, in der viele Juden nach einem neuen Weg gesucht haben, ja, sich zu assimilieren, aufzusteigen, sich zu verwirklichen, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und auch er war so einer, ein Self-Made-Man, der als junger Mann nach Wien kam, mit nichts in den Taschen, ein armer, aber sehr wissbegieriger, geschäftstüchtiger junger Mann, der es offenbar wissen wollte und es schaffte, zum Kommerzialrat und zum Berater des österreichischen Staates zu werden in ökonomischen Angelegenheiten.
Jetzt haben wir schon vorgegriffen. Er hat auf seine Kindheit im Städtel mit einem gewissen Widerwillen zurückgeblickt. So habe ich es Ihrem Buch entnommen.
Das ist vollkommen richtig. Er wollte es abstreifen, diese Art von Leben. Das kann ich heute nur interpretieren oder spekulieren. Mhm. Weil ich keine Ego-Dokumente, wie man so schön sagt, dazu gefunden habe, keine eigenen Aussagen von ihm. Aber ich weiß aus Familienerzählungen, dass dieser Teil der Familie abschließen wollte mit dieser Art von Leben, wenn Sie so möchten, marginalisiert in einer Art Ghetto und natürlich auch immer wieder verfolgt oder zumindest von Antisemitismus betroffen.
Bleiben wir beim Abschließen. Es war die Mutter, die ihm geholfen hat, gegen den ultrareligiösen, sehr frommen Vater in der Schule, dass er ins Gymnasium gekommen ist, dass er dann 1908 nach Wien kommen konnte, um zu studieren. Und zu Beginn dieses Studiums ist aus Israel Isidor geworden. Das heißt, man kann sagen, mit Beginn seines Studiums hat er versucht, sein Judentum, soweit es geht, hinter sich zu lassen.
Das ist richtig. Und das war ein Phänomen, das finden wir anhand ganz vieler Beispiele und Lebensläufe. Wenn man sich mal so die Crème de la Crème der Wiener, das Wiener Who is Who von 1900 bis 1938 anschaut, dann wird man feststellen, dass ein Erich Kallmann eigentlich ganz anders zum Beispiel hieß. Ja, ein äußerst jüdischen Namen hatte, aber ihn sozusagen eingedeutscht hat. Mhm. Auch das alles Zeichen dafür, und damit war er nicht der Einzige, und ebenso auch Israel, der sich gleich drei andere Namen gab, Isidor oder Innozenz oder Ignaz, Sie haben es gerade gelesen, das spricht für eine gewisse exzentrische Seite eines Charakters, würde ich fast sagen. Das war eine Methode, um sich, ja, eigentlich das abzulegen, was einen als jüdisch markiert. Und das erzählt uns viel über die Wahrnehmung von jüdischen Menschen damals im KUK.
Ja, dazu kommt aber schon was Besonderes. Also er taucht um 1910 in dieses überreiche Wiener Kulturleben ein und er sieht aber auch den enormen jüdischen Anteil daran. Also mit Mahler und Schönberg und Schnitzler und Karl Kraus und Max Reinhardt und Sigmund Freud und Alfred Adler und Egon Friedell und so weiter. Man könnte die Liste noch endlos fortsetzen. Das heißt, er sieht schon auch, wie wichtig dieser jüdische Anteil am Wiener Kulturleben nach der Jahrhundertwende auch noch bis in die Erste Republik hinein gewesen ist.
Das hat er gesehen und ich denke, er hat sich durchaus auch dazu gezählt. Nur war er der Ansicht, mein Judentum ist meine Privatsache und kein Politikum. Mhm. Und er war ein durch und durch assimilierter Jude, wollte nach außen hin eben nicht als solcher erkannt werden. Aber privat war er natürlich voll und ganz, was heißt natürlich, aber er war voll und ganz Jude, auch wenn er aus der israelitischen Kultusgemeinde sehr bald, als er sehr reich war, ausgetreten ist. Hintergrund war wahrscheinlich, dass er nicht so viel Steuern zahlen wollte. Aber offenbar war es ihm auch nicht mehr ganz so wichtig. Also er hat das wirklich gänzlich ins Private getan.
Sehr reich ist er geworden. 1913, der junge Dr. Juris Isidor Geller kommt in die Lederindustrie als Sekretär und er wird dann sehr bald während des Weltkriegs Direktor der sogenannten Häute- und Lederzentrale. Das heißt, er ist intelligent, er ist fleißig, und er ist ehrgeizig.
Das könnte man so zusammenfassen. Aber man fragt sich natürlich schon, zumindest ich habe mich das bei meinen Recherchen gefragt, wie kann es sein, dass ein junger Mann 1913 als Sekretär eines großen Unternehmens anfängt und 1918 zum Ende des Ersten Weltkrieges mehrfacher Millionär ist und Direktor genau dieser Leder- und Häutezentrale. Ich habe probiert, das aus Bruchstücken zu rekonstruieren, wie ich überhaupt versucht habe. Ich hatte gar nichts von diesem Mann, aber er hat mich interessiert und ich habe versucht, sein Leben zu rekonstruieren, weil ich wissen wollte, wie muss man beschaffen sein, wie musste man beschaffen sein zu dieser Zeit, um es zu wollen, also diese Assimilation, diesen Ausbruch aus der Orthodoxie, aus einem gewissen sozialen Milieu kommend, so einen Aufstieg hinlegen zu wollen. Das muss ja ein wahnsinniger Ehrgeiz auch gewesen sein. Und warum wollte er das? Das habe ich mich gefragt. Und so begann ich eben Bruchstück für Bruchstück in den Archiven der Welt über ihn oder über die Umstände zusammenzusammeln. Was ich sagen kann über diese vier Jahre des Ersten Weltkrieges: Isidor hatte großes Glück. Er wurde zunächst einmal nicht eingezogen als Soldat. Er war ein junger Mann. Es wäre naheliegend gewesen. Warum wurde er es nicht? Er war Sekretär eben dieser Leder- und Häutezentrale und somit für ein kriegswichtiges, heute würde man sagen, systemrelevantes Unternehmen. Deswegen blieb er also ab 1913 und dann 14, als der Erste Weltkrieg ausbrach, in diesem Unternehmen. Offenbar hat es an Menschen gefehlt, sicher, viele gerade Männer mussten an die Front, also es herrschte Männermangel, Mangel an Menschen, die geschäftstüchtig, fleißig, intelligent waren, um ein solches Unternehmen zu führen. Er muss sich sehr geschickt angestellt haben, denke ich mal, um diesen Aufstieg hinzulegen. Und am Ende des Ersten Weltkriegs ist er dann Direktor dieser Industrie. Und man fragt sich, aha, okay, zum einen ist das ein sozialer Aufstieg, aber wird man dann gleich Millionär? Ich habe auch diese Seiten.
Darf ich Sie kurz unterbrechen? Ja, das hat sich nämlich auch das Ministerium gefragt.
Genau.
Im Jahr 1921 kommt aus der Lederindustrie der Antrag, dass Herr Dr. Geller Kommerzialrat wird. Und das Ministerium lehnt ab. Und da gibt es eine Begründung, aus der ich einen Satz vorlese. Und zwar: Dr. Geller besaß vor dem Weltkriege kein nennenswertes Vermögen. Jetzt gilt er, obgleich er nie selbstständiger Kaufmann war, als mehrfacher Millionär. Ende des Zitats.
Schön, dass Sie sich diesen Satz rausgesucht haben. Den fand ich auch sehr bemerkenswert bei meinem
Recherche. Das klingt nicht gut.
Das ging nicht gut. Insofern, als natürlich Neider überall irgendwie in den Ecken saßen und eine solche Biografie sicherlich nicht wohlwollend nur beäugt haben. Es ging auch erstmal insofern nicht gut, als dass er den Titel nicht bekommen hat beim ersten Mal.
Gut, wenn wir es auf den Punkt bringen, Sie deuten es im Buch an, er hat in seiner Funktion Schwarzmarktgeschäfte gemacht. Das heißt, wenn wir es anders formulieren, Diebstahl.
Er war ein sehr kreativer Mann, so würde ich es nennen. Aber Sie haben natürlich recht, im Prinzip ist es genau das.
Es ist Diebstahl und er hat dieses gewonnene Geld in der Schweiz angelegt. Das heißt, dieser komplette finanzielle Absturz des österreichischen Bürgertums nach 1918, der hat ihn nicht betroffen.
Er war ein Profiteur.
Sondern er ist im Gegenteil Millionär geworden. Das heißt, noch einmal, hohe Intelligenz und Skrupellosigkeit.
Absolut, absolut. Aber all diese Dinge, wissen Sie, die haben sich mich umso neugieriger gemacht. Auch da dachte ich, was war das für eine Persönlichkeit? Ich wollte begreifen, wie er beschaffen war, was er für ein Mensch war, als dass er eben auf solche Dinge kam, die man sicherlich genauso beschreiben kann, wie Sie es gerade getan haben. Das ist moralisch absolut verwerflich. Ja. Aber dafür braucht man ja auch eine gewisse kriminelle Energie, eine gewisse Kreativität und eine Chuzpe im Prinzip auch.
Und Intelligenz.
Das würde ich auch sagen.
Die Tatsache, dass er das Geld nicht in Österreich angelegt hat, wie der Großteil der österreichischen Bürger, die dann alles verloren haben, und dann kam noch die Inflation dazu, er ist damit in die Schweiz gegangen.
So sieht's aus. Hat das alles schön in Wertpapiere angelegt.
Ja.
Ich habe die schwarz auf weiß, diese Wertpapiere, ich habe sie gefunden, die Auflistung dieser Wertpapiere im österreichischen Staatsarchiv. Und all diese Dinge sind natürlich für jemanden wie mich, die Jahrzehnte später versucht, ein solches Leben zu rekonstruieren, ein gefundenes Fressen.
Ja.
Weil das macht einen Menschen, eine literarische Figur, umso spannender. Wenn jemand ganz glatt heroisch durchs Leben geht, naja, das ist eine Sache. Aber diese Abgründe, die haben mich schon interessiert.
Sie haben, wenn ich das sagen darf, für dieses Buch unglaublich gründlich und hervorragend recherchiert. Und der Isidor Geller wird einem bei der Lektüre nicht wirklich sympathisch. Mir ist es jedenfalls so gegangen. Ja. Im Gegensatz zu seiner Schwester Feige, die 1910 den Brüdern nach Wien folgt und sich jetzt Franziska nennt, Modistin wird, erfolgreich ist, weil sie intelligent und tüchtig ist. Und die ist eine enorm gewinnende Figur und sie ist ihre Urgroßmutter.
Das ist meine Urgroßmutter, ganz genau.
Ja, und die ist aber wirklich gewinnend, im Gegensatz zu ihrem Bruder.
Ich habe versucht, ein kleines Familienpanorama aufzustellen und die Lebenswege dieser Geschwister, die allesamt eben aus diesem ganz ärmlichen Teil Galiziens stammten, ein wenig zu rekapitulieren, zu rekonstruieren und fand es auch interessant, wie fünf waren es, wie sie allesamt versuchten, ein neues Leben zu leben. Das sind ganz unterschiedliche Biografien, die sehr viel erzählen über die damalige Zeit, über die Zeitläufe. Und so gesehen hat sich dann ein kleines Panorama im Spiegel der Zeit ergeben, anhand dieser Lebensläufe.
Ein Detail fällt mir noch dazu ein, weil diese galizische Vergangenheit, auf die er mit einer gewissen Verachtung herabgeschaut hat, die hat natürlich auch etwas insofern sehr Eindrucksvolles. Die Kinder damals sind mit vier Sprachen aufgewachsen.
Ja.
Also die haben Polnisch gelernt, die haben Ruthenisch gelernt, die haben Deutsch gelernt und zu Hause haben sie Jiddisch gesprochen.
Ja.
Also das ist schon auch etwas, was das Gehirn in einer unglaublichen Weise schärft.
Und was hinzukam Ende des 19. Jahrhunderts, weil wir es mit einem großen Reich zu tun haben, in dem die Amtssprache die deutsche Sprache ist, es kam immer mehr deutschsprachige ja. Schulen auf, eben auch für diese jüdischen Kinder ja. aus ganz orthodoxen Haushalten. Das heißt, diese Generation lernte schon automatisch Deutsch mit. Und Deutsch war eine Verheißung, die deutsche Sprache, die deutsche Kultur. Diese Kinder aus der orthodoxen Familie hatten zunächst eine religiöse Bildung, aber bekamen über die deutsche Sprache die Möglichkeit, deutsche Literatur zu lesen. All diese fünf Geschwister, das konnte ich nachvollziehen und rekonstruieren, haben die deutschsprachige Literatur förmlich aufgesogen. Und mit einher ging auch eine Sehnsucht, Teil dieser deutschsprachigen Kultur zu sein. Sie waren nicht die Einzigen, die ja. sich als jüdische Jugend sozusagen aufmachte in diese verheißungsvolle Metropole Wien. Es waren wahnsinnig viele und offenbar hat Wien zur damaligen Zeit, wir sprechen um die Zeit ja, 1900 bis 1938, einen Möglichkeitsraum auch diesen Menschen gegeben. Der Adel, der sehr konservativ war, der sich eher, naja, für das Konservative dann auch interessierte, möglicherweise eher für Pferderennen und die Jagd und das Kartenspiel, um mal ein bisschen despektierlich zu sein und aus gesellschaftlichen Gründen in die Oper ging. Dann gab es aber schon diese postindustrielle bürgerliche Schicht in Wien, die interessiert war an Neuem. Und wenn wir an die Zeit um 1900 denken, in der diese Generation groß geworden ist, der Einzug der Moderne war allenthalben zu spüren, in der Wissenschaft, in der Kunst, in der Architektur. Ja? Denken wir an Erfindungen, Zeppelin, ja. Aspirin, Penicillin, denken wir an Sigmund Freud und die Psychoanalyse, denken wir an die Architektur, die Künste, da tat sich ja was. Und das bekam diese Generation mit, auch wenn sie in der Orthodoxie lebte. Aber jetzt, gekoppelt mit dieser deutschen Sprache war das eine Verheißung.
Und jetzt muss man dazu sagen, dass dieses Kulturbürgertum, das sich hier etwa in Wien, nicht nur in Wien, aber besonders in Wien gebildet hat, zu einem nicht unbeträchtlichen Teil jüdisch gewesen ist. Deswegen haben die Museen noch immer mit den Restitutionsgeschichten ja. zu tun, weil diejenigen, die den Schiele gesammelt haben, die den Klimt finanziert haben und so weiter und so fort, zu einem nicht unbeträchtlichen Teil Juden gewesen sind, die, wenn man so will, die Kunst aufrechterhalten.
Ja, die Moderne war für viele Juden, die fortschrittlich waren und nicht der Orthodoxie sozusagen weiterhin oder an die Orthodoxie sich gebunden fühlten, war die Moderne stets eine Verheißung und ein Glaube an, es wird besser, es wird auch uns besser gehen. Also sozusagen alles, was universale Werte mit sich brachte und der Fortschritt, die Moderne hat das in sich getragen. Diese Hoffnung auf universale Werte hieß auch, die Juden werden gleichberechtigt behandeln. Das war der große Glaube von vielen bürgerlichen Juden. Und insofern kann man sich auch erklären, dass die Moderne auch und vor allem von einem bürgerlichen Judentum gefördert worden ist und ein Möglichkeitsraum bot für solche self-made men and women wie eben diese Verwandtschaft.
Daher war dieser Teil des jüdischen Bürgertums im Großen und Ganzen auch gegen den Zionismus, weil ihre Hoffnung eine andere gewesen ist. Aber kommen wir mal auf die Biografie von Isidor Geller zurück. Also im Jahr 1922 wird er dann doch Kommerzialrat und er kommt dann später auch in den Beirat für Handelsstatistik im Ministerium. In der Zwischenzeit ist er zweimal geschieden, aber seine wirkliche Liebe, was ihn am meisten offenbar privat interessiert, das ist die Oper.
Er ist ein Schöngeist. Und warum habe ich wirklich überhaupt angefangen, mich mit dieser Biografie zu befassen? Eigentlich auch aus der Liebe zur Kunst dieses Isidors. Ich habe vor 5 Jahren etwa in Berlin eine internationale Konferenz zum Thema NS-Raubkunst und Provenienzforschung moderiert. Ich bin Journalistin, Moderatorin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, moderiere aber oft auch Konferenzen. Und solch eine habe ich moderiert. Und während dieser Konferenz hatte ich plötzlich diesen Gedanke im Kopf, Moment mal, du hattest da doch angeblich ein Vorfahr in Wien, ein Urgroßonkel, der angeblich in einem Palais lebte. In einem Palais um 1920, 30 muss doch Kunst gehangen haben. Nackte Wände waren damals noch nicht en vogue, soweit ich weiß. Und dieser Gedanke ließ mich nicht los. Es gab nur ganz kleine und wenige Anekdoten über diesen Isidor in unserer Familie. Und so begab ich mich auf die Spur. Ich bin Journalistin, ich habe das Recherchieren gelernt, ich liebe das Recherchieren. Und es war eine Privatrecherche. Ich wollte einfach wissen, besaß er Kunst, wenn ja, welche und wo steckt sie heute? Und auch das ist sozusagen die Rahmenerzählung meines Buches, meine Recherche auf der Suche nach seinem Hab und Gut. So ging das eigentlich los. Und da ich wirklich gar nichts von ihm hatte, habe ich in den Archiven dieser Welt angefangen zu suchen und doch Erstaunliches gefunden. Und was mir unglaublich großen Aufschluss über seine Person gab, waren Familienbriefe, von denen ich nichts wusste, die sich in Tel Aviv in der Wohnung meiner Großeltern befanden, auf dem Hängeboden. Uns haben die Großeltern darüber nie etwas erzählt, über die Existenz dieser Briefe, warum auch immer. Ich habe sie atemlos gelesen, Herr Huema. Diese Briefe waren irre spannend und von diesem Wiener Teil der Familie. Es war nicht ganz einfach, alle Schriften zu identifizieren und zu entziffern. Nicht jeder Verwandte hatte eine schöne Schrift, aber ich habe sie wirklich, ich habe mich reingestürzt ins Lesen, weil mir die Figuren dadurch unglaublich nahe kamen. Und da erfuhr ich eben auch von der Liebe zur Oper des Isidors, der im Übrigen auch eine Frau hatte, die Gesangslehrerin war. Und irgendwie gab es immer Assoziationen zu der Opernwelt. Ich denke, er hat sie so sehr geliebt, überhaupt die schönen Künste, auch aus der Tatsache heraus, dass er genau so etwas gar nicht kannte, aus seiner sehr kargen, orthodoxen Kindheit und Jugend, ja, das hatte nichts mit Schöngeistigkeit zu tun, aber die Sehnsucht nach dem Schönen, die war präsent. Und so kam es auch, dass er sich dann verliebte, nach diesen zwei gescheiterten Ehen, in eine Opernsängerin.
Ja, da kommen wir noch drauf, ich will etwas einfügen, was mir dabei aufgefallen ist. Zunächst einmal als Zeichen seines Aufstiegs und dass er es geschafft hat, er nimmt eine 10-Zimmer-Wohnung in einem Gründerzeitpalais in der Canova-Gasse neben dem Musikverein und dem Hotel Imperial und sammelt Kunst. Er arbeitet wenig, er lebt von den Zinsen und er führt ein großes Haus und jeden Sonntagmittag gibt es einen repräsentativen Empfang in dieser Wohnung. Und jetzt habe ich dann nachgeschaut, ob ich diesen Isidor Geller irgendwo in der Literatur finde. Und ich habe ihn aber nirgends gefunden. Ja. Und ich habe seinen Namen erst durch ihr Buch überhaupt kennengelernt. Und da habe ich mir gedacht, ja, es stimmt schon, der Nationalsozialismus hat sehr viel jüdisches Leben zerstört. Ich weiß nicht, was er gesammelt hat, aber er kommt in der Literatur nicht vor.
Ja, das ist richtig. Ich habe auch gesucht in unterschiedlichen Literaturen, habe ihn auch nicht gefunden. Und das, was Sie gerade sagten, der Nationalsozialismus hat viel jüdisches Leben zerstört, vernichtet. Das ist sicherlich auch dem geschuldet. Er war nun, denke ich, in den feinen Wiener Kreisen unterwegs. Er war Jurist, er war Anlageberater, also in juristischen und Finanzfragen hat man sich gerne an ihn gewendet. Er lebte sehr komfortabel von seinen Zinsen, aber er war vor allem offenbar auch Privatier. Und ich habe mich auch gewundert und vielleicht taucht er hier oder da dann doch auf. Ich konnte natürlich nicht alles sichten, ja. Aber die Nationalsozialisten, wissen Sie, die haben nicht nur das Leben vernichtet, sie haben auch die Erinnerung an Menschen vernichtet. Und das ist mir nochmal durch die Beschäftigung mit diesen Biografien ganz bewusst geworden.
Ja, es ist so. Ja. Sie haben es schon angesprochen, 1934 vermutlich lernt er eine ungarische Operettensängerin kennen, die heißt Ilona Halmasi. Und er verliebt sich offensichtlich sehr heftig in sie. Sie in ihn, würde ich vermuten, wahrscheinlich weniger. Er ist 50, sie ist Mitte 20 und ist bis dahin als Sängerin recht wenig erfolgreich. Aber er ist reich und sie ist ehrgeizig. Das schien mir die Konstellation zu sein.
Das ist die Konstellation und offenbar sah er in ihr das ganz große künstlerische Talent. Sie hat es bis dahin mit wirklich Fleiß und Ehrgeiz geschafft, immerhin auch aus ganz armen Arbeiterverhältnissen kommend aus Budapest, sich immerhin hochzuarbeiten und zu einem Sternchen in Budapest zu werden, ja, also als Operettensängerin. Sie hatte auch nicht die ganz große Stimme für die ganz großen Partien, das kann man heute auch noch ganz gut nachvollziehen. Sie lebte bis Anfang der 1970er Jahre. Aber sie hatte eine gewisse Erscheinung, sie war eine sehr schöne Frau, sie entsprach einem gewissen Schönheitsideal der damaligen Zeit. Und er lernte sie hier in Wien kennen, sie hat Budapest verlassen müssen aufgrund eines Skandals, den ich jetzt nicht weiter ausführen möchte, steht alles in meinem Buch, über den sehr viel berichtet worden ist, vor allem in der Yellow Press, die gab es natürlich auch schon damals. Und er lernt sie eben kennen und sieht in ihr das ganz große künstlerische Talent und fängt an, sie zu protegieren, sie zu finanzieren. Und das hat sie dankend angenommen und sie haben es, glaube ich, ganz richtig interpretiert. Die Liebe war unterschiedlich gelagert bei den beiden Personen. Sie hatte gewisse Interessen, er auch, aber man traf sich. So, die Verwandtschaft war darüber, übrigens die jüdische Verwandtschaft von Isidor, nicht ganz so amüsiert und erfreut. Man hat der Ilona da hat man gesagt, die ist nur scharf auf das Geld des Onkels und das hat man ihr unterstellt. Und ich denke, so unwahr ist das vielleicht auch gar nicht. Er hatte gute Kontakte, auch und vor allem in die Opernwelt, das konnte ich recherchieren. Er finanzierte ihr den Gesangsunterricht bei den besten Kammersängern der Stadt. Und auch hier wieder eine kreative Pikanterie, die man so oder so deuten kann, Herr Huemer, er zahlte die Wiener Hofoper dafür, dass die Ilona dort auftreten darf. Ich hatte bei meinen Recherchen bei der Staatsoper angerufen im Archiv und gefragt, ob das tatsächlich so sein kann. Mhm. Und erntete ein lautes Gelächter am anderen Ende der Telefonleitung für diese Frage. Aber in der Tat stellte sich raus, ja, die Wiener Hofoper war damals immer wieder pleite und in Geldnöten und man nahm gerne alles von Mäzenen, von reichen Menschen, die bereit waren, ein gewisses Sümmchen eben dem Opernhaus zu überweisen. Und Isidor, der ein treuer Operngänger war, der in diesen Kreisen eben bekannt war, einen Namen hatte, hat das verbunden mit einer kleinen Bitte und diese Bitte wurde erfüllt. Leider so, dass die Ilona eine wirklich kleine Rolle bekam, als dritte Priesterin in der Aida und man sah sie nicht mal auf der Bühne, sondern nur hinterm Vorhang hat man sie gehört. Ja. Aber sie konnte behaupten, sie hat auf den Brettern der Wiener Hofopern gestanden und damit war schon ein ganz wichtiger Schritt in ihrer Biografie gemeistert. Das machte sich gut im Lebenslauf.
Und dann gibt es einen großen Sprung, nämlich 1937 geht sie nach Hollywood und wird dort ein Star, ich würde sagen, der unteren Kategorie, aber immerhin in gewisser Weise ein Star. Währenddessen Isidor Geller die immer tödlicher werdende Gefahr, wir sind im Jahr 37, durch den Nationalsozialismus nicht erkennt. Und ich habe mir dann gedacht, es hängt wohl damit zusammen, dass er als Aufsteiger das Erreichte einfach nicht hinter sich lassen konnte. Er hat einfach nicht loslassen können. Ja. Zudem hat er sich in einer Verblendung, in einer gewissen Weise, dadurch, dass er so viel erreicht hatte, für bis zu einem gewissen Grad für unangreifbar gehalten. Das heißt, er war hin und hin blind für die Gefahr.
Wie so viele. Er war ja nicht der Einzige und es gab unterschiedliche Ansichten, was den Antisemitismus, der ja grassierend war und nicht erst im Jahre 38, sondern auch zuvor, auch das mache ich nochmal deutlich in dem Buch, wenn man sich, ich habe mich in das wunderbare österreichische Zeitungsarchiv wirklich eingebuddelt, Anno, kann es nur jedem empfehlen, da habe ich die Zeitungen gewälzt von 1880 bis 1935 und was mir schon auffiel, war eben dieser unglaublich omnipräsente Antisemitismus, der auch so unverblümt daherkam. Der war gegenwärtig und allgegenwärtig und alltäglich und er gehörte sogar in vielen Kreisen zum guten Ton. Und dazu musste man sich verhalten.
Kurze Unterbrechung. Möglicherweise hat er, weil er diesen Wiener Antisemitismus kannte, der so massiv, so ordinär war und der durchaus auch mit, schon in der Luegerzeit, mit verbalen Todesdrohungen gearbeitet hat, aber das alles nicht in der Form wahrgemacht hat. Und möglicherweise hat er dieses Bild auf den Nationalsozialismus übertragen.
Ja, das glaube ich auch.
Ohne zu erkennen, dass das eine ganz andere Qualität ist, die der Nationalsozialismus in seinem Judenhass hat. Und wenn man ein bisschen genauer hingeschaut hätte, dann hätte man das aber sehen können.
Und man fragt sich natürlich, er war in Kreisen unterwegs, in denen er informiert gewesen sein muss. Anders ist es gar nicht vorstellbar. Ich bin auch sicher, er wurde immer wieder gewarnt. Aber er wollte es offenbar nicht sehen. Er hat sich genau das gedacht. Antisemitismus kommt und geht. Mal Ärger, mal weniger arg. Und irgendwie werde ich auch das überstehen. Und außerdem, ich bin doch wer. Ich habe doch alles getan, um dazuzugehören. Ich war sogar der Berater des österreichischen Staates in Sachen Ökonomie. Wie kann denn das sein? Ich bin doch gar nicht gemeint. Ich glaube, er fühlte sich tatsächlich nicht angesprochen. Mhm. Und das probiere ich in diesem Buch auch ein bisschen auszuleuchten, welche Haltung er hatte, um nicht zu verstehen, aber nachvollziehen zu können, warum er tatsächlich die Zeichen nicht hat sehen wollen. Andere haben es gesehen. Wieder andere sind in der Orthodoxie verhaftet und haben gesagt, der Herrgott wird es schon richten. Andere hatten den Zionismus als neue, große Vision vor Augen. Aber der Isidor sah es überhaupt gar nicht ein, sich mit Zionismus und dem Lande Israel irgendwie auseinanderzusetzen. Damals Palästina hat gesagt, alles, was mich wiederum als fremdartig markiert und als solches würde ich mich ja sozusagen zeigen, wenn ich Zionist wäre, dann würde ich nämlich sagen, das Land, zu dem ich gehöre, ist gar nicht hier im deutschsprachigen Raum, sondern eben Eretz Israel, Zion, Israel. Und ich würde die hebräische Sprache auch noch erlernen müssen. All das beweist doch den Antisemiten, dass ich eigentlich nicht dazu gehöre. Also davon wollte er auch nichts wissen. Es gab diese unterschiedlichen Strömungen, die ich versuche auszuleuchten. Mhm.
Er ist nach dem sogenannten Anschluss im März 1938 sofort verhaftet worden, ist misshandelt worden, ist gefoltert worden. Sie beschreiben das andeutungsweise in Ihrem Buch. Und nach 3 Monaten unterschreibt er dann einen Vermögensverzicht und er wird nach Hause entlassen, das nicht mehr sein Zuhause ist. Und er ist seelisch gebrochen.
Ja, das Bittere dabei ist, auch das konnte ich anhand der Familienbriefe nachvollziehen, dass seine Bediensteten, er hatte 3 Bedienstete in der Canova-Gasse, in seinem 10-räumigen Belletage, Räumlichkeiten, dass er von seinen Bediensteten verraten worden ist, die haben die Unterlagen über seine Vermögenswerte offenbar den Nazis schon ganz früh zukommen lassen. Die waren, als die Nazis noch verboten waren in Österreich, schon parteiaffin und aktiv, wie sich später herausstellte. Und sie haben eben diese Information weitergeleitet, sodass er...
So wussten die Nazis, dass das ein großer Teil des Geldes in der Schweiz liegt. Ja. Das heißt, er kann nicht einfach ausgeraubt werden, sondern sie brauchen seine Unterschrift, damit sie an das Geld in der Schweiz herankommen. Und daher musste er gefoltert werden.
Genau so war es. Er war in der Karajangasse in sogenannter Schutzhaft, in einem sogenannten Notgefängnis, heute dem Brigittenauer Gymnasium. In den Kellerräumen hat man eben gefoltert. Dort gibt es auch eine Ausstellung über genau diese Zeit und was dort passierte. Ja,
und dann war er ja auch in der Gestapo, am Mortzenplatz, in der Gestapo-Zentrale.
Da war er wohl auch. Ja, und Sie sagten es, er kam als gebrochener und vor allem beraubter Mensch zurück, durfte nochmal zurück in seine Belletage, aber die war mittlerweile ausgeräumt. Man hat alles Mögliche beschlagnahmt, konfisziert. Und was er alles besaß, das weiß ich sehr genau. Paradoxerweise weiß ich das, weil die Nazis so gründlich waren und so bürokratisch und das fein säuberlich haben auflisten lassen. Und diese Listen habe ich im österreichischen Staatsarchiv gefunden.
Nachdem er zurückgekommen ist, wurde er betreut von seinem Neffen Walter Grab, der für Isidor Keller besonders wichtig gewesen ist. Und dieser Walter Grab ist später ein bedeutender Historiker geworden in Israel und im deutschen Sprachraum. Ich habe ihn als Gastprofessor an der Universität Wien kennengelernt und war sehr beeindruckt von ihm und fand die Tatsache, dass er nicht ordentlicher Professor in Wien werden konnte, für ein Signal, wie unglaublich eng und beschränkt die Wiener Universität damals in den 80er, 90er Jahren gewesen ist, dass Walter Grab nicht in Wien Professor geworden ist. Und er hat ihnen über seinen Onkel Isidor erzählt und er hat ihnen auch erzählt, diese ersten Monate nach der nationalsozialistischen Machtergreifung im März 38, bis er im Sommer dann nach Palästina flüchten konnte, wie grauenhaft diese Zeit auch für ihn als 19-Jährigen gewesen ist. Und Sie schildern auch das im Buch.
Das schildere ich im Buch. Walter Grab war mein Großvater und meine Großeltern stammten allesamt aus Berlin-Hildesheim und aus Wien. Und Walter als Wiener hat besonders schön und ausführlich immer wieder berichtet über seine Kindheit und Jugend in Wien. Und wir Enkel, Töchter, meine Schwester und ich, haben ihn gelöchert. Und Sie sagten es bereits, er wurde dann später Historiker. Er hat das Institut für Deutsche Geschichte an der Universität Tel Aviv gegründet. Er hat natürlich auch alles, was er erzählte, sehr schön historisch eingebettet, sodass wir Kinder auch eine Vorstellung davon bekamen, wie die politischen Zustände waren. Das war manchmal als Kind ein bisschen mühselig, sich das alles anzuhören. Da ist man semi-interessiert an solchen Dingen, aber ich muss Ihnen sagen, ich bin im Nachhinein unglaublich dankbar. Das war sehr frühe politische Bildung, die er da getätigt hat. Und Walter hat auch sehr schön erzählen können. Er war ein wirklich guter Performer, ja, und Vortrager. Und er hat uns sehr viel über diese Zeit erzählt und dieser Rausschmiss aus Wien, er sagte immer, das war sein erster Tod. Er ist darüber, über diesen Schmerz, dieses Rausschmisses, wie er es formuliert hat, eigentlich nie hinweggekommen, bis an sein Tod heran. Ich erinnere mich, die letzten Lebensjahre, er ist mit Anfang 80 gestorben, vor über 20 Jahren. Ich durfte ihn noch lange erleben, ich war Mitte 20, als er starb. Diese Jahre in Wien waren für ihn so prägend. Wien war seine Stadt, diese Liebe zu der Stadt, die spürte man wirklich in all seinen Erzählungen aus seiner Kindheit. Und diese Liebe wurde, er hat sich ein bisschen schwer damit getan und sagte immer in Anführungsstrichen zu einer Art Hassliebe. Und ich durfte ihn auch mehrfach begleiten, als er in Wien später Vorträge hielt. Er war immer wieder in diese Stadt eingeladen. Und es war tragisch. Man hat gespürt, einerseits fühlt er sich wie ein Fisch im Wasser hier. Und gleichzeitig ist da eine zutiefst existierende Verwundung bis ins Hier und Jetzt, bis ins Mark treffend. Eine persönliche Beleidigung, Erniedrigung sondergleichen. Und es war immer so ein Wechsel aus einer gewissen Befriedigung, wieder da zu sein, wo man ihn auf ewig zu vertreiben hoffte. Und er musste ja auch unterschreiben vor den nationalsozialistischen Behörden, dass er nie wieder einen Fuß auf deutschen Boden tätigt. Ja, also das hat er auch nie vergessen. Es gab so eine gewisse, wie soll ich sagen, Befriedigung, wieder da sein zu können und gleichzeitig einen tiefsitzenden Schmerz. Und diese Ambivalenz, die spürt man auch sehr aus all den Briefen, die er schrieb, wenn er in Wien war. Er war ein ausgesprochen emsiger Briefeschreiber. Diese Briefe existieren alle. Und diese Ambivalenz ist in jeder Zeile spürbar. Und das ist sehr berührend, wenn man das heute liest.
Er ist 1956 erstmals wieder nach Wien gekommen um zu überlegen, offensichtlich, ob Wien ein möglicher Aufenthaltsort sein könnte. Und er kommt in das Haus seiner Kindheit und er hört, wie die Hausmeisterin schreit, der Jud ist wieder da. Und der Hausmeister schreit daraufhin, sag kein Wort. Und das ist eine Erfahrung, die in ähnlicher Form viele Jüdinnen und Juden gemacht haben, die in den 50er Jahren probeweise wieder einmal nach Wien gekommen sind und dann sofort wieder weg.
Hm. Ja, und wenn ich Lesungen mit meinem Buch unternehme, und das sind mittlerweile fast an die 100 Lesungen, die ich gemacht habe in 50 Städten im deutschsprachigen Raum, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz, dann lese ich auch ganz gerne genau diese Szene vor. Dann geht meistens so eine Art Erstarren kurz mal durch den Raum, ja, oder ein Raunen. Es ist eine schockierende Szene, aber Sie haben vollkommen recht. Viele Juden haben genau diese Erfahrung gemacht. Noch dazu entdeckt der Walter im letzten Moment, bevor ihm die Tür vor der Nase zugeknallt wird, im ehemaligen, ja, elterlichen Wohnhaus auch noch einige Möbel, die er wiedererkennt von Nachbarn und seinen
Eltern. Das ist eine Erfahrung, die viele Juden gemacht, ja, haben.
Und gleichzeitig erfahre ich dann aus den Briefen, dass sich die zurückgekehrten Juden in Wien zum Beispiel im Café Koralle in der Porzellangasse trafen, dass das sozusagen eine, ja, Art Safe Space offenbar war. Mhm. Man wusste, wenn man wieder zurückgekehrte Juden treffen möchte, dann geht man dorthin und kann sich ein bisschen erkundigen, wie ist das mit dem Antisemitismus, mhm, eigentlich, wie ist das heute, wie kommst du zurecht? Und ich erfahre auch aus den Briefen von dem Walter aus dem Jahr 56, dass er sich mit ehemaligen Schulkameraden trifft. Und das müssen unglaubliche Zusammentreffen gewesen sein, denn einige von denen waren natürlich Mitläufer, vielleicht auch aktive Nazis. Dennoch, er lässt sich auf diese Konfrontation ein und er schreibt an einer Stelle, es tut so gut, den Menschen einmal alles ins Gesicht sagen zu können. Allein das macht schon diese Reise wert. Also, das ist ja auch eine Erfahrung, ja?
Auch diese Geschichte kenne ich, der Sali Perel, Hitlerjunge Salomon, ja, der seine Kameraden von der Wehrmacht, also damals als Hitlerjunge, ja, galt, wieder getroffen hat und absurderweise zu einem Kameradschaftstreffen nach Deutschland gekommen ist und ihnen dann alles gesagt hat.
Verrückt.
Ja.
Ja, ja, diese Situationen, die kann man sich heute fast, also wirklich wie ein Film stellt man sich das vor. Ja. Ich habe das große Glück, dass der Walter darüber geschrieben hat in seinen Briefen und zwar sehr, sehr ausführlich. Und diese Briefe sind ein Schatz für mich. Ja. Diese Familienerzählungen überhaupt sind ein Schatz. Der Großteil wurde vernichtet, Menschen und natürlich auch der Besitz. Aber diese Geschichten sind mein eigentliches Erbe als Nachfahrin dieser Familie.
Ja. Isidor Geller kommt also völlig gebrochen und verloren in diese Wohnung zurück. Und er stirbt im November 1938 mit 52 Jahren und Sie schreiben in Ihrem Buch am Ende, was bleibt von einem Menschen übrig, wenn nichts von ihm übrig bleibt. Und ich meine, dieses Buch hat ein vergessenes, verlorenes jüdisches Leben wieder lebendig gemacht. Jetzt ist er wieder da und ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich habe zu danken, lieber Peter Wehmer.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.